erfüllt sein oder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Also, schon das Thema Heiliger Geist ist ja für einige etwas fremd. Und jetzt heißt es noch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist heute. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist für den einen oder anderen noch etwas fremder. Ist da jetzt von einem großen Erdbeben die Rede, das gleich kommt? Was soll denn passieren? Was geschieht denn? Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Mit meinem ersten Gedanken will ich gleich versuchen, das mal ein bisschen zu erden. Naja, vielleicht bleibt es aber auch noch ein bisschen geheimnisvoller. Muss ich denken. Der erste Gedanke, ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, ist eigentlich etwas für jeden Christen. Was natürlich ist. Ich will das mal erläutern. Also das Geschehen, wenn so ein Mensch Christ wird, das ist sehr vielschichtig. Dazu gehört Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis, Sündenvergebung. Dazu gehört aber auch der von Gott neugeborene Mensch, der eine Erneuerung durch den Heiligen Geist empfängt. Paulus schreibt das mal im Titusbrief, also in Titus, Kapitel 3, Vers 5 und folgende. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maße über uns ausgegossen hat. Also nicht nur getropft, sondern in reichem Maße über uns ausgegossen. Das ist wie eine Gießkanne. Das meint er damit. Und dann, danach erfährt dieser Mensch vom Heiligen Geist die Bestätigung, Gottes Kind zu sein. Und in diesem ganzen Geschehen füllt sozusagen der Heilige Geist das Ganze als eine aktive Person. Andere biblischen Formulierungen umschreiben das mit anderen Begriffen. Und sie verwenden da zum Beispiel eine Salbung durch den Heiligen Geist oder eine Versiegelung mit dem Heiligen Geist oder aber auch ein getauft werden, ein eingetaucht werden, ein ganz umfassend werden mit dem Heiligen Geist. Und in biblischen Erzähltexten ist immer wieder zu erkennen, dass zu einem so einem geordneten Christwerden, so einem ordneten Geschehen, dass dies aus einzelnen Elementen besteht und die aber zusammengefasst werden wollen. Die wollen als eine Grunderfahrung wahrgenommen werden. Sie sind als Einheit zu sehen und aufeinander bezogen. Und dann ist es eine ganz auffällige Beobachtung, gerade in der Apostelgeschichte. Diese Elemente werden immer auch, aber auch wieder mehrmals zeitlich auseinanderklaffen. In Situationen, in denen die Apostel das mitbekommen, drängen sie auf Vervollständigung, dass alles zusammenkommt. Und mehrmals ist an diesen Stellen beschrieben, dass der Geistempfang zeitlich versetzt ist. Hinten haben wir Stundenentwürfe ausgelegt für die Kleingruppen. Dazu gibt es noch einiges Material. Das könnt ihr dann auch da nochmal speziell nachgucken und da auch nochmal euch in den Kleingruppen damit beschäftigen. In der Regel wird das erklärt, diesen Geist empfangen, dass der zeitlich differenziert geschieht, dass eine Schwellensituation ist. Meistens geht es dabei darum, dass das Evangelium so einen Schritt weiterkommt, eine neue Bevölkerungsgruppe erreicht, die vorher nicht erreicht wurde. Pfingstgemeinden interpretieren diese zeitliche Verschiebung hingegen so wie eine zweite Erfahrung. Und diese zweite Erfahrung ist häufiger mit Glossolalie, also mit Sprachengebiet, das ist einer der vielen Gaben des Geistes, ist damit verbunden. Und sie sehen dann beides quasi als normal. aber zumindest wünschenswert an. Und das bedeutet dann, dass nach der Taufe mit Wasser, jetzt haben wir das Becken hier geschlossen, ein Kraftbecken, nach der Taufe mit dem Wasser dann auch eine Geisttaufe kommt. Das ist für mich, glaube ich, nicht so belegbar. Nee, sehe ich nicht drin. Aber ich finde, es ist auch nicht korrekt, über das Vorhandensein der einzelnen Elemente eines geordneten Christwerdens sich keine Gedanken zu machen. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wenn ihr noch dabei seid, an dem es sich zeigt, was heißt denn, dass jeder Christ erfüllt sein kann mit dem Heiligen Geist. Wenn nämlich diese einzelnen Elemente, die zum Christwerden dazugehören, nicht richtig bedacht werden, dann kommt es zu verkümmernden, auch einem verkümmern werdenden Christsein. Also wenn Christsein zum Beispiel, Christwerden so formuliert wird, was gehört dazu? Ja, nenn Jesus deine Sünden und bitt ihm um Vergebung und alles ist in Ordnung. Das ist so ein ganz typisches, verkümmertes Christwerden. Für ein geordnetes Christwerden bedarf es eigentlich, ihr habt das immer, wer bei mir im Orientierungstag mit war, der weiß das, dann rede ich immer von den Big Fives, von den fünf großen Elementen, die biblisch beschrieben werden. Das ist die Buße, der Glaube, die Taufe, der Heilige Geist und die Gemeinde. Vor einiger Zeit habe ich in diesem Zusammenhang immer auch mal wieder die Taufe und die Gemeinde hervorgehoben. Heute wende ich den Blick auf den Heiligen Geist und frage, hat er wirklich den geordneten Raum in deinem Leben als Christ ergriffen, den Gott dafür vorgesehen hat? Ich meine, wir stehen womöglich in einem doppelten Maße unter, ich sag's mal so etwas wie einem Dämpfer. Der erste Dämpfer, der ist eher historisch bedingt. Über den Heiligen Geist und seine gewinnbringenden Gaben zu reden oder gar zu lehren, das galt über viele Jahrzehnte in vielen, vielen christlichen Kreisen als verpönt. Sebastian Witte, der vor 14 Tagen hier predigte, hat das an einer Stelle angeschrieben. Er sprach dort über die sogenannte Berliner Erklärung von 1906. Und das war wirklich für die Deutschen, mindestens die deutsche evangelikale Geschichte, eine Wende. Dort traten dann Erscheinungsformen des Geistes Gottes auf und die wurden von anderen signalisiert, schriftlich festgehalten und bezeichnet als Geist von unten. Und Sebastian hat recht, da gehörte auch ein führender Evangelist dazu, der das gemacht hat. Aber was war die Folge? In der Folge entwickelte sich man redete von dem Geist Gottes quasi nur noch in Abgrenzung, in Negierung, geschweige denn in Lehre über den Heiligen Geist. Alles, was sich damit verband, das war vorsichtig. Das tut man nicht. Das macht man. Und das beginnt sich erst in dieser Generation oder seit einer Generation wieder langsam zu verändern. Aber Prägungen sind wirklich stark. Kennt ihr das zu Hause, wie stark die Prägungen sind? Mit der offen liegen gelassenen Zahnpastatube? Oder in den Schuhen, die im Boden fliegen? Machen wir es nochmal konkret. Langjährige Christen, überprüft mal diese historische Prägung, ob ihr so habt in eurem Leben. Da war es anders. Als ihr euer Bekehrungserlebnis habt, meistens war das damals ja einer evangelistischen Großveranstaltung, wie deutlich wurde in dem Zusammenhang mit euch über das Wirken des Heiligen Geistes gesprochen? Wie wurdet ihr darüber unterrichtet? Hat man in dem Zusammenhang mit euch für den Empfang des Heiligen Geistes in eurem Leben gebetet? Sogar vielleicht darüber gedankt? Habt ihr damals in diesem Geschehen über ein einsetzendes Wirken des Heiligen Geistes in eurem Leben konkret gesprochen? Wie war das? Ich kann das von mir nur sagen, so in den, dachte so vielleicht in den ersten gerade 15 Jahren, nachdem ich Christ geworden bin und ich Menschen begleiten durfte auf dem Weg hin zum Christwerden. Da habe ich, Lothar, darauf nicht gut geachtet. Ich habe das nicht groß thematisiert. Natürlich ging es in diesen, ich sag mal, Bekehrungs- und Wiedergeburtserlebnissen dann um die Heilsgewissheit. Ja, aber dann war auch Punkt. Dem bin ich nicht weiter nachgegangen. Warum? Ich bin darüber nicht gelehrt worden. Und man hat es mir in der Praxis nicht gezeigt. Und das habe ich übernommen. Wenn du langjähriger Christ bist, ist das bei dir vielleicht ähnlich gewesen? Man sagt, ja, es wird schon irgendwie geschehen mit dem Heiligen Geist. Das war's. Ein zweiter Dämpfer. Heute ist das anders. Wie kommen heute Menschen zum Glauben? Heute ganz häufig sagen, wenn man sie fragt, ja, das kann ich gar nicht so genau sagen. Sondern ich bin irgendwie so da reingewachsen, das Christsein. Das war ein längeres Geschehen für mich. Hineingewachsen und erst so im Rückblick könnte ich sagen, ja, aus heutiger Sicht, ich bin Christ. Und so richtig, wenn du mich fragst, habe ich noch nie mit niemandem darüber geredet, geschweige denn auch mit jemandem darum gebetet. Ich will das Geschehen nicht in Abrede stellen. Aber das kommt heute ganz gehäuft. Und es hat eine ganz große Gefahr. Es bleibt bei so einer ganz schwammigen Entwicklung, sag ich mal. Und in dieser Folge dieser schwammigen Entwicklung schwimmt auch vieles. Das schwimmt auch vieles in deinem Christsein. Reflektier das doch mal bitte. Das Gebet empfindest du, ehrlich gesagt, eine Einbahnstraße. Du benennst deine Bitten mit einem Satz vorher, einem Satz nachher und sagst Amen. In der Gruppe zu beten, mit anderen gemeinsam, nee, das ist irgendwie komisch. Du kannst vor Gott weinen über das, was andere dir angetan haben. Aber musst du auch mal weinen vor Gott über das, wodurch du andere verletzt hast? Weinen vor Gott? Überhaupt die eigene Schuld, Christus zu bekennen, das ist in Gebeten schnell abgehandelt. Das sind so, das sind Aldi-Produkte. All die Schuld heute an meinem Tag, nehmen auch von mir. Und andere auf die Befreiung von Schuld und einem angenommenen Leben als Christ aufgenommen in die Familie Gottes, anderen davon zu erzählen, ist nicht so dein Ding. Du bist ja so ein ruhiger Vertreter. Soll ich das mal so unverblümt zusammenfassen? Es liegt doch sehr nah, wenn diese Beispiele auf dich zutreffen, dass der Geist Gottes in deinem Leben irgendwie gedämpft ist. Der dämpft nicht in der Power. Und diese beiden Dämpfer, einmal den historischen, die Prägung, die wir haben, und auf der anderen Seite dieses Hineinwachsen ins Christsein, die erschweren den wirksamen Start des Heiligen Geistes in deinem Leben. Die erschweren auch sein Wirken auf alles Weitere. Vor einer Woche war woanders, kam eine Frau, nicht aus Dillenburg, ganz anders her, hat mit der Gemeinde gar nichts zu tun, auf mich zu und sagte, es ging um dieses Thema Heiliger Geist. Und dann sagte sie, weißt du, wie das bei mir im Leben war? Ich bin Christ geworden, ja, aber ich gebrauche mal so ein Bild. Dann ist der Heilige Geist in mein Lebenshaus, meine Lebenswohnung eingetreten. Das dann wie bei euch auch. Hinter der Haustür kommt der Flur. Und dann sagt sie mir, weißt du, und ich habe diesen Geist Gottes lange im Flur stehen gelassen. Ich habe den einfach nicht mitgenommen. Der war dann irgendwie da, sollte er sein. Aber der hatte nicht so einen richtigen Bezug in mein Leben hinein. Ich habe ihn stehen gelassen. Erst viele Jahre später, so sagte mir die Frau, habe ich begriffen, dass dieser Geist Gottes doch in mein Leben hineindringen möchte. Dass ich ihn mitnehmen sollte. In mein Lebenshaus, in meine Lebenssituation. Was sagst du als Christ über den Heiligen Geist in deinem Leben? Hast du ihn sozusagen vielleicht auch im Hausflur noch stehen gelassen? Oder hast du mit ihm mal eine wirkliche, um im Bild gesprochen, so eine Lebensführung durch dein Haus, durch dein Lebenshaus gemacht? Hast du ihn eingeladen, mitgenommen? Wie sah das denn konkret aus? Dass du den Heiligen Geist gebeten hast, mal mit dir durch die Bereiche deines Lebens zu gehen. Zu sagen, guck mal, das ist deins. Nimm Platz. Wie hast du das gemacht? Spannend wäre es, sich darüber jetzt mal zu unterhalten. Und wenn nicht, wäre heute nicht so ein Tag, an dem das sein könnte? An dem du diesen Geist Gottes zu einer Hausführung deines Lebens in deinem Leben mal einladen konntest? Wir bieten ja nach diesen Gottesdiensten immer auch die Möglichkeit an, mit anderen Leuten zu beten. Es gibt ein Gebet- und Segnungsteam, ich stehe zur Verfügung. Also geh doch heute nicht nach Hause und hör dir das, hast es nur angehört, wenn du merkst, das fehlt mir. Dann lass uns doch heute zusammen diesen Geist Gottes einladen. Aus dem Flur heraus, bleiben bei dem Bild, ja? Aus dem Flur herausholen und hineinholen in dein Leben, in die einzelnen Lebensbereiche. Glaub mir, diesen Wunsch umzusetzen, das verändert das Leben. Er füllt dein Leben. Ich habe jetzt mal versucht, das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist runterzubrechen. Und sage, das ist etwas, was in das Leben jedes Christen gehört. Aber das viele noch nicht richtig haben. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Ein Erfülltwerden oder Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, das ist auch schon was Besonderes. Also in der Bibel wird häufiger auch davon berichtet, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, mit dem Geist Gottes oder mit dem Geist der Wahrheit, oder dass Menschen voll des Geistes sind. Immer Umschreibungen für das Gleiche geschehen. Im Alten Testament ist es ja auch schneller erklärt, dann sagt man, ja, der Geist Gottes war noch nicht permanent da, der kam dann in einzelne Situationen, und dann, wenn er in diese Situationen hineinkam, dann wurden die Menschen, die damit betroffen sind, wurden erfüllt mit dem Geist Gottes. Deswegen steht das da. Dann änderte sich die Situation und der Geist Gottes war wieder weg. Ja. Doch im Neuen Testament? Christen haben doch diesen Geist Gottes als beständig. Warum ist dann nochmal zu sagen, dass sie bestimmte Menschen voll des Geistes Gottes waren oder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Zwei Unterpunkte dazu. So, der erste. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, das kennzeichnet die Verbundenheit mit Gott, besonders in Krisenzeiten und vor großen Herausforderungen. Und dann könnte man jetzt die Apostelgeschichte durchgehen. Da könnte man von Stephanus erzählen. kurz vor seinem Märtyrertod, das berichtet. Da könnte man von Barnabas, Apostelgeschichte 11, nehmen. Da könnte man Petrus, Apostelgeschichte 4. Da könnte man Paulus, Apostelgeschichte 19. Da könnte man die jungen Christen in Antiochia, Apostelgeschichte 13 nehmen. Alles Beispiele, an denen erzählt wurde oder berichtet wird, dass sie erfüllt werden mit dem Geist Gottes in einer besonders schwierigen und herausgeforderten Situation. Und dann? Der Stephanus kam zum Tode. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist in schwierigen und leidvollen Situationen, das heißt nicht herausgenommen werden aus diesen Situationen, sondern da legt sich ein Friede Gottes in das Leben eines Menschen und der kräftigt einen Menschen, der stärkt. Heute haben wir den Sonntag für verfolgte Christen. Christen in Verfolgung erleben das ganz stark, dass in dieser Leitsituation sie Gottes Nähe, Gottes Zuspruch erfahren, der ihr Leben durchdringt, wo es Wärme auf einmal von innen gibt, wo Kraft gibt, die Kraft will sie bekommen, die sie nicht haben vorher. Die Fülle des Geistes Gottes, die führt nicht unmittelbar aus dieser leidvollen Situation heraus, sondern hilft, diese in der Nähe und der Einheit mit Gott zu tragen. Vorbereitung dieser Predigtreihe lesen Danilo, also mein Kollege und ich, wir lesen ein Buch oder Buchauszüge von Heinrich Rust, Christian Heinrich Rust, wie Heinrich Christian heißt, Heinrich Christian Rust, über dieses ganze Geschehen des Heiligen Geistes, also Theologen sagen dazu die Pneumatologie. Bisschen dicker, lässt sich aber gut lesen und ist wertvoll. Heinrich Rust ist ein Baptistenpastor und Leiter einer größeren Gemeinde in Braunschweig und viele werden ihn kennen durch Artikel oder Reden auf Kongressen. Und er schreibt hierzu betreffend, dass in Christus sein, das zeigt sich nicht nur in den Siegen, sondern auch in den Kämpfen. Nicht nur im Leben, sondern auch im Sterben. Nicht nur im Erhalten, sondern auch im Loslassen. Und dann, Herr Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das betet der vom Geist Gottes erfüllte Stephanus vor seinem Märtyrertod. Ja. Vom Geist Gottes erfüllt. Wenn der Glaubende sich leer und durstig, sich mit der übermächtigen Situation konfrontiert fühlt und sich an Christus klammert, fließt oder weht dieser Geist Gottes neu in das Leben hinein. Vor einiger Zeit traf ich mich mit einer kleinen Pastorenrunde. Wir sind seit vielen Jahren vertraut miteinander. Und es war so, dass ich in einer schwierigen Situation war. Und dann passierte es, dass die Kollegen sagten, Lothar, komm, wir beten für dich. Das haben sie genau gemacht. Gebetet in dem Sinne, dass Gottes Geist mich durchströmen will. Was passiert? Dann mögen Tränen fließen. Aber da kommt eine Kraft von innen, die bestätigt, die Ausrichtung gibt, die eine neue Perspektive gibt. Die aufzeigt. Da kommt ein Geborgensein, da kommt eine ähnliche Situation, wie viele sie erlebt haben, wohl in dem Moment, in dem sie zum Glauben gekommen sind und so richtig durchgedrungen sind. Oder wo Gott dir von Herzen eine Schuld vergeben hat. Ich habe mal eine Frau gehabt, die ist so hochgesprungen, weil Gott dir die Schuld vergeben hat. Das bewegt einen von ihm. Erfüllt werden mit dem Geist Gottes. Die Situation war immer noch da. Aber du begegnest der Situation mit einer ganz anderen Ausrichtung. Zweiter Gedanke dazu. Ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist häufig ein anderen dienendes Geschehen, habe ich geschrieben, ja? Ja, ein anderen dienendes Geschehen. In der Apostelgeschichte wird mehrmals von diesem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist berichtet. Und immer geht dann von diesen Berichten eine große Dynamik aus. Stundenzettel sind wieder einige Bibelstellen noch drauf. Ich greife nur mal Apostelgeschichte 4 raus. Dort ist die Gemeinde in Jerusalem versammelt und sie betet. Und dann kommt dieser Geist Gottes und sie zieht ängstlich und sie betet. Weil die Situation, in der sie stehen, sie schier übermacht. Und dann kommt der Geist Gottes und heißt, der erfüllt sie. Und sie fangen an, Loblieder zu singen und dann heißt es, Und sie gingen hinaus und sie strömten in richtig evangelistische Gesinnung, tritt in die Gemeinde wieder neu, voll durch. Sie redeten voller Freude von dem Evangelium und es durchdrang und erreichte andere Menschen. Das kann man auch an den anderen Stellen sehen. Wo Gott möchte, dass dieser Zeugnischarakter des Evangeliums laufen will, da werden Christen immer wieder in einem besonderen Maße mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber das ist was anderes. Das ist nicht wie möchte gerne, die das von sich aus möchten und deswegen meinten, über diesen Weg erreichen zu können. Nee. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, das allein von Gottes Seite her eine zuspitzende Gabe, in der seine Größe und seine Allmacht deutlich wird. Nie meine Tat. Seine Größe steht im Mittelpunkt. Und von seiner Größe her sehe ich auf einmal das, was zu tun ist. Gott selbst will mit seiner Wirkkraft handeln und das führt den jeweiligen Menschen dann vor Augen und das pflanzt er dann auch in ihr Herz ein. Und aus dieser inneren Gewissheit heraus treten sie dann nach außen in die Begegnung mit anderen Menschen. Übrigens, das passiert ganz häufig bei einer Berufungsgeschichte, bei Berufungserlebnissen. Ein erfülltes verbunden mit einem Erfülltwerden vom Heiligen Geist. Nach der Predigt haben wir eine Zeit vorgesehen, in der Christen dann aus ihrem Erleben mit Gott berichten können. Vielleicht bist du es, der dazu was sagen möchte, sollte. Wie auch immer. Dritter und abschließender Gedanke. Ist es denn dann in Ordnung, wenn man um eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist bittet? Ist das in Ordnung? Ich sag's mal so. Paulus tut das zumindest in der Fürbitte für die Christen in Kolosse. Der schreibt an, er nennt ihn das sogar. Macht das nicht nur heimlich, er schreibt denen das, gibt ihnen das Schrift. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Das ist anders formuliert, aber genau das gleiche. Paulus bittet nicht um ein spektakuläres Ereignis für die Christen in Kolosse. Also nicht um Erdbeben. Er bittet schlicht darum, dass Gottes Kraft, Gottes Wirkkraft, die Kraft des Heiligen Geistes über die Christen in Kolosse kommt.
Wir?
Ich glaube, wir machen es auch. Beispiel, vorhin in unserem Kleinkreis, vor dem Gottesdienst, beten die Hauptmitarbeiter immer, die im Gottesdienst tätig sind, für diesen Gottesdienst. Eigentlich machen wir das in diesem Gebet auch. Wir formulieren es immer nicht so, vielleicht nicht immer so, aber wir benennen es auch schon mal, Herr, erfülle den, die und die mit dem Heiligen Geist, sodass sie deinen Willen für uns heute transportieren können. Ja. dürfen wir darum bitten. Aber nicht zum Selbstzweck, sondern diesen dienenden Charakter, dass das Evangelium laufen möge. Das ist im Sinne Gottes. Und da will er richtig reinbuttern. Zum Schluss noch eine Beobachtung. Ein Umfeld, in dem Gott sich verherrlicht, in dem Gott ein Umfeld, in dem Gott verherrlicht wird, in dem es also gar nicht um unser Bitten und sonstiges Anliegen geht, das ist ein bevorzugter Rahmen, in dem Gottes Geist voll zum Zuge kommt. Ein Umfeld, in dem es gar nicht um mein Bitten und meine Anliegen geht, auch nicht um die Anliegen der anderen Menschen. Das ist der Raum. Und Paulus, er fordert geradezu die Christen in Ephesus auf, in Epheser 5, 15 und folgende. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und dann folgt im Griechischen so eine Partizipialkonstruktion, also eine Aneinanderreihung von Partizipien, die man gerne auch mit der Elberfelder Übersetzung übersetzen kann, indem ihr einander ermuntert mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Indem ihr singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Indem ihr Gott Danke sagt, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und Theologen, einige sind ja auch hier unter uns, hier, Rudolf Bohr, der prägt in dem Zusammenhang so einen ganz stehenden Begriff. Ein geistlich lobendes Denken pflegen. Ein geistlich lobendes Denken, wo das zur Natur wird, zur inneren Natur. Da tut sich manche Tür auf für eine Erfahrung mit dem Geist Gottes. Das kannst du andersrum nicht instrumentalisieren. Das ist nicht gemeint. Aber wo du deinem Denken eine bestimmte Richtung gibst und sagst, das will ich, das soll sich ausbauen in meinem Leben. Ein lobendes Denken. Da ist Gott mit dran. Zum Schluss die drei Gedanken, ich fasse sie nochmal zusammen, ich benenne sie nochmal. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, das ist etwas für jeden Christen. Dazu musst du aber den Heiligen Geist einladen in dein Lebenshaus, nicht nur für den Hausflur eine Genehmigung geben. Erfüllt werden oder erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, der zweite Gedanke, das ist schon was Besonderes. Es kennt seine die Verbundenheit mit Gott in besonderen Krisenzeiten und großen Herausforderungen. Und es ist kein Geschehen zum Selbstzweck. Es hat dienenden Charakter, der besonders das befreiende Evangelium zu den Menschen bringen möchte. Dann, wenn du anderen vom Glauben erzählst, da erfüllt sich was. Da kriegt was Raum. Und drittens, ist es dann in Ordnung, wenn man um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bittet? Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, wenn es dazu dienen soll, dass Gott verherrlicht wird und nicht Mensch sich profilieren kann. Andersrum gilt es aber auch. Wo Gott verherrlicht wird, fühlt sich der Geist Gottes wohl. Wo wir ein lobendes Denken einüben, gestaltet sich eine Prägung, weil ja der Heilige Geist gerne zu Hause sein.